Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Selina Teichmann. Ich bin Journalistin und Schriftstellerin. Und in diesem Podcast zeigen wir euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Meine heutigen GesprächspartnerInnen sind David Gojdosch und Alexandra Timofeva vom digitalen Kulturmagazin Bohema. Geschaffen und kuratiert von Studierenden soll das Magazin jungen Schreibenden am Beginn ihrer kreativen Karriere Raum zur Entfaltung bieten. Die Artikel befinden sich an der Schnittstelle von akademischem, kreativem und journalistischem Schreiben. Über diese Form des Ausdrucks, über den Einstieg in die Kreativbranche und über Diversität spreche ich heute mit den beiden GründerInnen des Mediums. Wie können an erwähnter Schnittstelle journalistische Grundprinzipien eingehalten werden? Welche Rolle spielt eine akademische Ausbildung in der Kreativbranche? Und mit welchen Hürden haben BerufseinsteigerInnen in der Branche zu kämpfen? Lieber David, lieber Alexandra, danke, dass ihr heute beim Bühneneingang vorbeischaut.
Danke für die Einladung.
Danke.
Bevor wir ein bisschen über die Entstehungsgeschichte eures Mediums sprechen, möchte ich wie vereinbart vorab dazu sagen, Alexandra, du legst Wert auf das Sascha und du sprichst nicht muttersprachlich Deutsch. Deutsch, das sagen wir dazu, weil du möchtest heute trotzdem deine Antworten auf Deutsch geben. Danke dafür. Und liebe HörerInnen, wir bitten um Verständnis, sollte sich manchmal ein bisschen Englisch einschleichen. Wir versuchen dann gemeinsam zu übersetzen und das richtige Wort zu finden. Nun also zu euch. Euer Medium hat 2020 als Lockdown-Projekt begonnen. Mittlerweile sind ja doch einige Jahre vergangen. Erzählt doch ein bisschen über diese Entstehungsgeschichte. Wie kam die Idee zu eurem Medium zustande? Was wird geschrieben, worüber wird geschrieben und welche Mission verfolgt ihr?
Losgelegt haben wir 2020 eben. Das war der zweite lange Lockdown. Und das war die Zeit, als ich angefangen habe, für die Presse zu schreiben als Kulturkritiker. Und wir waren schon seit einem Jahr zusammen. Und irgendwie kam die Idee auf, etwas zu gründen, wo wir freier schreiben können, als es bei der Presse, was natürlich schön ist, da auf höchstem Standard zu schreiben, aber etwas Jüngeres, sprachlich Lustigeres wollten wir machen. Und dann, ich komme eigentlich von der Musik und Sascha kommt vom Film und von der Kunst und da dachten wir, das kann jetzt nicht nur Kunst und Film sein, lass uns einfach ein Kulturmedium machen. Und dann haben wir auch recht schnell gemerkt, dass es doch gar nicht gab, so ein Kulturmagazin für jüngere Leute, speziell in Wien. Und dann haben wir damit losgelegt und hatten im ersten Lockdown auch viel Zeit. Und dann haben wir den Namen gesucht, ziemlich lange, gell, Sasch?
Ja, boah, das war so eine lange Geschichte. Wir haben damals auch im Augarten getroffen und irgendwie eine der Optionen war Gustl. Und wir dachten, das würde so eine geile Name sein.
Ja, zum Glück nicht getan.
Zum Glück nicht, ja. Ja, aber ja, was wolltest du da noch sagen?
Ja, und es war dann ein langer Prozess, Menschen zu finden, den Namen zu finden, eine Website aufzusetzen und ja, ganz genau zu überlegen, was wir sind und was wir wollen. Mittlerweile wissen wir nach 5 Jahren so fast, was wir wollen und was wir sind, aber es ist immer noch eine Suche.
Es ist ja immer ein Findungsprozess.
Ja, ja.
Und wie habt ihr dann Leute gefunden?
Das war eigentlich ganz altmodisch. Wir haben auf Facebook geschrieben zu verschiedenste Studentengruppen, so Kunstgeschichte-Studentinnen oder TFM-Studentinnen und dann, ja, irgendwie gesagt, dass wir suchen Leute und es gab überraschenderweise eigentlich ganz, ganz viele Menschen, die zu uns gekommen sind. Wir haben damals im Café Weidinger getroffen, das war sehr spannend und dann haben wir recht schnell so eine Kerngruppe gefunden von den Menschen, die richtig Bock hatten und waren auch, also glaube ich, in Tune mit unserer Mission und ja, und so haben wir eigentlich die erste Leiterin von einem Ressort gefunden. Da mit Alisa Gubermann hat es angefangen.
Genau, sie hat ein Theater. Wir haben das dann so outsourced, dass jedes Ressort ein bisschen auch einständig ist und es eine Person in der Hand hält und das ist bis heute so. Und diese Personen, die sind jetzt zu 6, glaube ich, wir leiten das ganze Magazin auch gemeinsam. Aber die Ressorts sind recht eigenständig und diese eine Person für Kunst, Theater, Musik, Literatur und Film, die leiten das so unter sich und haben ihren Pool an Menschen, die da mehr oder weniger regelmäßig mitschreiben.
Das ist spannend. Da ist ja doch echt etwas entstanden, was es nun schon sehr lange gibt. Und euer Sitz ist und war immer in Wien, richtig?
Mhm.
Gleichzeitig schreibt ihr aber auch englischsprachige Beiträge. Ihr legt Wert auf diese Mehrsprachigkeit. Welchen Mehrwert versprecht ihr euch denn davon?
Von der Mehrwert Mehrsprachigkeit? Ja, ganz banal, dass die Leute, die nicht so gut Deutsch können oder nicht auf Muttersprache und lieber Englisch schreiben, das tun können. Unter anderem eben Alexandra, die lange nichts mehr geschrieben hat. Ich drück sie mal, dass sie auch mal schreiben soll, weil sie schreibt, das ist super cool. Und sie hat zum Beispiel auch auf Englisch geschrieben. Aber auch natürlich die Leute, die vielleicht nicht von unserem Publikum, die nicht so gerne Deutsch lesen und einfach... Wien ist ja doch eine internationale Stadt und denen wollen wir auch das bieten. Aber wir müssen auch dazu sagen, das ist manchmal ein bisschen zu wenig, dass wir, also unsere englischen Artikel sind leider eher selten. Aber wir bemühen uns.
Das war so eigentlich ein Ressourcenproblem, weil wir dachten am Anfang, zumindest ich dachte am Anfang sicherlich, dass wir werden mehrere Sprachen anbieten, weil in Wien ist oft Türkisch gesprochen, ist oft Ukrainisch gesprochen. Das wäre super, wenn wir auch Artikel in anderen Sprachen übersetzen. Aber leider hat es bis jetzt noch nicht funktioniert, aber ein Traum ist noch da.
Das klingt doch nach einem super Anwendungsgebiet für KI. Wie steht ihr dazu?
Ja, noch benutzen wir KI nicht, ehrlich gesagt, oder nicht im großen Stil. Ein bisschen beim Programmieren hier und da und für die Website, aber bevor wir uns da eine große Meinung machen, müssen wir uns, glaube ich, noch schlau machen und auch mit der ethischen Frage und wie wir überhaupt zu KI stehen. Ja.
Mit der ethischen Frage inwiefern?
Ja, also ich weiß nicht, als Journalist finde ich jetzt ein bisschen auch angsteinflößend, wenn dann KI zunächst übersetzt sie dann und dann schreibt sie den Artikel und was mache ich dann? Hey, ich will nicht nur so ein Kurator werden, der irgendwie KI schreiben lässt.
Euch ist also wichtig, dass die Beiträge selbst geschrieben bleiben?
Definitiv, ja.
Definitiv. Ja, aber es geht bei uns um einzigartige Texte, die
und Stimmen,
die nicht so konkret klassisch akademisch sind oder klassisch journalistisch sind. Und man muss irgendwie eine Persönlichkeit da bringen. Und der KI, obwohl sehr hilfreich in manchen Sachen und vor allem bei Programmierung, aber irgendwie ist es schon... Man braucht Menschen, die Texte schreiben und das würden wir gerne haben, aber KI an sich ist keine schlechte Sache. Es passt einfach für uns nicht.
Da hast du jetzt schon etwas ganz Wichtiges angesprochen, was euch von anderen Medien unterscheidet, nämlich, dass ihr euch mit Bohema an dieser Schnittstelle von akademischem und kreativem bzw. journalistischem Schreiben befindet. Was kann man sich denn darunter jetzt vorstellen?
Ich glaube, es ist vielleicht hauptsächlich eine sprachliche Sache. So ging es ja los im ersten Moment, dass diese hochgestochene, ernste Art, wie man bei der Presse schreiben soll zum Beispiel, und diese vielleicht ein bisschen trockene und sehr analytische Art und Weise, wie wir es von der Wissenschaft alle kennen, die meisten uns studieren oder haben studiert, dass wir etwas haben wollten, was sich davon absetzt. Und dann haben wir gemerkt, ja, was es dann noch gibt, sind Leute, die ein bisschen kreativ schreiben, im kreativen Schreiben auch was tun und das versuchen wir zu fördern. Leute, die ihre Texte auch lustig, anders, kreativ schreiben möchten. Aber überraschenderweise ist es, wenn man die Leute einfach lässt, was zu schreiben, ich schreibe doch, wie du willst, wird es meistens erstmal entweder akademisch oder so, möchte gern journalistisch, glaube ich. Also da muss man ja den Leuten nochmal und nochmal zeigen, hey, du kannst hier schreiben, ja, wie dir der Schnabel gewachsen ist.
Die künstlerische Freiheit in der Gestaltung eurer Beiträge bei Bohema ist auf jeden Fall größer als bei Kulturberichterstattung, wie sie bei Legacy Media üblich ist. Was bedeutet das aber für journalistisches Handwerk? Der Ehrenkodex des österreichischen Presserats, der hält ja beispielsweise fest, dass für Lesende immer klar sein muss, ob sie jetzt einen Fremdkommentar lesen oder die Wiedergabe einer Fremdmeinung oder aber einen Tatsachenbericht. Ist diese Unterscheidbarkeit nicht erschwert, wenn Journalismus und Kunst verschwimmen?
Ja, sicherlich. Wir versuchen schon, für die Texte klare Genres zu geben. Entweder es ist eine Review oder es ist ein Meinungsartikel, wo es dann klargestellt ist, es ist jetzt eine Meinung oder es ist ein Interview, wo jemand anderes seine Meinung wiedergibt. Aber natürlich, wenn da irgendwie Spiel und Spaß reinkommt, ist es ein bisschen schwerer. Aber uns ist es trotzdem wichtig, da diese Gratwanderung zu versuchen.
Ihr habt ja auch, wenn du Spiel und Spaß sagst, ihr habt ja auch diese Balken dabei, wo dabei steht 80% Humor, 90% Musik. Könnt ihr das ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat?
Das ist auch Alisa Gubermann Legacy, glaube ich. Sie hat das vorgeschlagen als eine gute Idee, die vorherige Theater-Ressortleiterin. Und was war die Idee? Was?
Eigentlich nur Spiel und Spaß, einfach nur ein Gefühl zu geben, was da kommt in dem Artikel oder worum es geht. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich oder journalistisch. Das soll nur ein Teaser sein.
Ich habe da jetzt beispielsweise offen Kunstreview 80 leere Gesichter, 56% Fotografie, 32% Buchpräsentation, 100% gegen Faschismus.
Na, ist doch gut, oder? ich war ja nicht da bei der Vernissage, was es war, aber das soll da irgendwie einfach mit einem Zwinkern da darauf hinweisen. Es ist jetzt kein, wir haben es nicht ganz festgelegt, was es eigentlich sein soll, es ist eher sowas Absurdes.
Okay, vielleicht ein bisschen ein Teaser, aber auch natürlich eine Möglichkeit zu kennzeichnen, wo denn jetzt Meinung drinnen ist und wo es sehr stark nach den journalistischen Grundprinzipien orientiert.
Stimmt, das könnte es. Es ist nicht, das ist eher so bei der Art vom Artikel, steht dann drüber, ob das jetzt Review ist oder ein Meinungsartikel.
Wie gestalten sich in eurer Redaktion generell der Prozess rund um Qualitätssicherung bzw. Check, Recheck, Double-Check?
Also unsere Ressortleiterinnen sind eigenständig. Sie machen das alles, fast alles selber. Und wenn der Double-Check gebraucht ist, dann sind wir alle da. Wir arbeiten alle zusammen, alle 6 Personen. Und wir haben ein Chat, wo wir immer einander helfen können. Also schreiben, hey, ich brauche hier eine zweite Meinung. Oder hey, das habe ich double-checked, das passt nicht. Könnt ihr das bitte nochmal machen? Also wir unterstützen einander. Das ist so eine flexible Situation. Aber im Grund sind die Ressortleiterinnen verantwortlich für die Texte.
Das heißt, innerhalb der Ressorts gibt es sehr wohl ein Vier-Augen-Prinzip.
Ganz genau.
Aber nicht alles kommt zu euch auf den Schreibtisch.
Nein. Wir geben die Freiheit.
Und haben nicht die Zeit.
Ja, aber ich muss sagen, unsere Ressortleiterinnen sind recht gute, professionelle Menschen. Und ethisch finde ich, alle sind sehr gut. I don't know.
Aber natürlich, wenn es jetzt ein wir sind ja, wie wir zwischen Kunst und Journalismus und Wissenschaft uns bewegen, so bewegen wir uns auch noch, vielleicht reden wir noch drüber, zwischen professionellem Magazin und studentischem Magazin.
Weil du gesagt hast, vielleicht reden wir nachher noch drüber, dass ihr euch ein bisschen noch zwischen dem Professionellen und dem Studentischen bewegt. Reden wir drüber. Ihr habt als studentisches Projekt begonnen und sämtliche Arbeit, die ihr in das Medium gesteckt habt, die war ehrenamtlich. Wie sieht denn euer Plan aus? Wie steht es um nachhaltige Finanzierung? Ihr habt doch vorher erwähnt, dass ihr beide jetzt euer Studium abgeschlossen habt. Da wird sich beruflich ja nun auch einiges verändern. Was bringt da die nähere Zukunft mit sich?
Ja, wir sind gerade jetzt mit dem Studium fertig geworden, Alexander und ich. Und sieht recht ähnlich aus mit einigen unserer Ressortleitinnen. Dementsprechend ist es wirklich ein Moment, wo einiges offen steht und sich verändern könnte. Und wir hoffen zum Besseren. Wir haben schon einen Verein und wir haben uns mit Förderung beschäftigt, allerdings noch nicht durchgemacht. Das ist einfach sehr schwer, neben dem Leben ein Magazin am Leben zu erhalten und mit Inhalt zu befüllen. Und ich finde, das haben wir in den letzten 5 Jahren insgesamt recht gut gemacht. Und was wir nicht so gut gemacht haben, war eben diese Backoffice-Arbeit, um uns um Geld und um Strukturen zu kümmern. Wir waren immer dran, aber eben sehr langsam und auch in dieser Gruppe einfach lang diskutiert und langsam Schritte gemacht. Und jetzt im Herbst geht es darum, zu sehen, ob wir das hinkriegen, dieses studentische Projekt in etwas Personelleres umzusetzen, weil ja, das geht nicht so lang so. Also ich zum Beispiel arbeite freiberuflich, Alexandra hat jetzt einen Job und unsere Zeit ist nicht mehr so Nicht, dass man im Studium so viel Zeit hat, aber irgendwie merkt man dann doch, dass man kann eine Vorlesung einfach schwänzen und zur Arbeit gehen muss man. Und wenn ich nicht arbeite, dann kann ich die Miete nicht zahlen. Und dementsprechend muss da irgendwie ein Geld reinkommen. Und natürlich geht es auch darum, unsere ganzen SchreiberInnen fair zu bezahlen, was uns sehr wohl schmerzt. Und natürlich ist es immer die erste Frage, na zahlt ihr? Das tun wir nicht. Auch da ist es ja so wie mit dem Lektorat, dass wir wissen, dass viel größere Independent Magazines auch keinen Cent zahlen an ihre SchreiberInnen. Und das ist ein Missstand, das ist nicht gut so. Aber wir wissen ja auch leider alle, dass die Presseförderungen wenige sind. Und da ist gerade im Mittelbereich meiner Meinung nach recht wenig für so halb arrivierte Projekte, die sich irgendwie erhalten müssen. Und deswegen ist es nicht so einfach, da an Geld zu kommen. Aber wir werden es versuchen, right?
Sicherlich.
Manche kleine journalistische Projekte setzen ja auf Kooperationen. Kulturknistern beispielsweise war bei uns auch beim Bühneneingang zu Gast und die setzen unter anderem auf Kooperationen. Ist das für Bohema auch eine Variante?
Ja, wir haben schon Kooperationen versucht und denken auch in diesem Modell vielleicht. Aber ja, das ist sicher ein möglicher Weg, aber leider doch auch, ja, also da kommen wir wieder zur Grenze des Journalismus ein bisschen. Wenn man kooperiert, ist es dann eher PR als Journalismus.
Guter Punkt.
Ja, und ja, aber da ist es kein Judgment, das ist die Not, die einen dann dazu treibt. Und das machen ja sehr, sehr viele so bis zu den großen Zeitungen, die ja auch mit verschiedensten Institutionen kooperieren, was ja auch ein Problem ist.
Sprechen wir über den Berufseinstieg in die Kreativbranche. In eurem Statement betont ihr, dass ihr diese Herausforderungen rund um das Einsteigen in die kreative Branche erkennt und dass es so schwer ist, einen Arbeitsplatz zu finden, ihr also dabei unterstützen wollt. Einstiegshürden gibt es ja nicht nur in der Kreativbranche, die gibt es beispielsweise auch im Journalismus. Im Moment ist eine Karriere in der Medienbranche für viele junge Schreibende mit dem Aneinanderreihen von Praktika verbunden und das kann sich natürlich nicht jeder und jede leisten, was sich wiederum in der fehlenden Diversität in Redaktionen oft widerspiegelt. Für Bohema haben die AutorInnen bisher unentgeltlich geschrieben, wie ihr erzählt habt. Inwiefern unterscheidet sich denn euer Magazin in der Unterstützung von BerufseinsteigerInnen von anderen Medien, die zumindest für Praktika ein bisschen Geld hergeben können?
Erstmal. Bisschen Advertisement. Wir haben ein sehr schönes Artikel bei unserer Theaterressortleiterin Lara Cortellini. Das geht um unbezahlte Praktika im Kulturbereich. Sehr empfehlenswert. Und wie wir unterschiedlich sind. Erstmal würde ich sagen, claime ich nicht, dass wir komplett anders sind als die anderen Medien. Das Ding ist, wir zahlen ja nicht. Und das ist noch schlimmer als klein und ein bisschen bezahlter Praktika. Aber was wir bitten, ist einen Freiraum zu Sachen zu auszuprobieren und ohne Judgment und mit Unterstützung.
Also ohne Verurteilung?
Ohne Verurteilung und mit Unterstützung neue Ideen auszuüben. Wir bieten allen, die uns schreiben, und uns schreiben viele, ob sie einen Praktiker bei uns bekommen können oder nicht. Wir bieten allen Probeartikel, den wir veröffentlichen, außer wenn es komplett katastrophal ist. Das passiert aber nicht. Den veröffentlichen wir auf jeden Fall. Wir können 15 Schleifen Redaktion machen, Lektorat, bis es fertig ist. Aber wir veröffentlichen das. Und das ist schon mal wichtig, dass die Person hatte schon einen Artikel irgendwo im Online-Raum veröffentlicht. Und dann, wenn es geht, wenn es zu der Person passt und zu uns passt, dann können wir weiter zusammenarbeiten. Alle bekommen eine Chance. Und das ist egal, ob welche Sprache du sprichst, ob du aus akademischem Hintergrund kommst oder nicht, Arbeiterin oder nicht. Egal, alle bekommen eine Chance. Und das, glaube ich, ist ein bisschen unterschiedlich, weil für Praktika in Medien muss man schon eine Ausbildung haben, muss man gewisse sprachliche
Voraussetzungen erfüllen.
Ja. Aber nicht so, dass wir nehmen alle, die gar nicht schreiben können, alle, die an uns schreiben, haben eh Interesse an Texte und ja, das geht halt um diesen Elitismus, den man in Medien und im Kulturbereich hat. Wenn die Person passt nicht ganz dazu, passt nicht ganz zu diesem Image von Medien oder Image von Kultur, dann sind sie oft nicht genommen. Und bei uns ist es nicht so, glaube ich, oder?
Ja, also ich glaube, als selbstschreibende Person ist es deutlich einfacher geworden, Praktika und erste Artikel zu bekommen, auch in professionellen Medien, weil eben das so schlecht bezahlt wird und so viele Lücken da sind. Also es ist, glaube ich, einfacher als früher. Aber trotzdem ist es eben das, was wir haben, dass man bei uns als allererstes Mal auch auf was schreiben. Und viele Leute schreiben zum ersten Mal irgendwo öffentlich und wollen das mal ausprobieren. Und ja, denen bieten wir eine Möglichkeit.
Du hast jetzt gesagt, Alexandra, eine Chancengleichheit, beziehungsweise das, was du beschreibst, klingt sehr nach einem Mentorship. Das möchte dir bieten.
Das klingt jetzt sehr pompös, dass wir ein Mentorship bieten. Ich würde sagen, es ist eher minimalistischer. Das würden wir gerne auf jeden Fall machen. Und hätten wir ein bisschen mehr Ressourcen, ein bisschen mehr Zeit als Ressource, dann würden wir sicherlich uns daran investieren, weil es ist ultra wichtig. Was jetzt passiert ist, unsere Ressortleiterin arbeitet sehr nah mit den Autorinnen, die zum ersten Mal schreiben. Und eine Art Mentorship bekommt man schon, weil es gibt Anrufe, es gibt Feedbackschleifen, wo man nicht nur schreibt, okay, das passt nicht, weg damit, mach was anderes. Man erklärt, sagt, hey, das war sehr schön, da war deine Stimme, mach das bitte weiter. Oder so eine Richtung. Und so eine Art Mentorship bieten wir schon. Aber natürlich wäre besser, wenn wir mehr bieten könnten.
Ja, aber ich glaube auch wenn wir ehrlich sind, die Leute, die schreiben möchten, die wollen dann mentoriert werden von größeren Namen und größeren Häusern und für die ist es schön, etwas aufzeigen zu können, wenn die da reinkommen wollen. Und ja, noch sind wir nicht dieser große Name, den Leute brauchen für ihre Karriere, sondern der Einstieg.
Ja, wir sind so Pep-Talk-Menschen. Wir sind so, hey, du machst es gut, geh weiter.
Ein Sprungbrett,
genau.
Jetzt hast du schon den akademischen Hintergrund angesprochen und dass er in deinen Augen beziehungsweise in euren Augen nicht nötig ist, um zu schreiben. Gleichzeitig auf eurer Website unter der Frage "Is Bohema for me?" da führt ihr als erstes an, ich zitiere, "If you have studied, currently study culture-related or language-related disciplines, e.g. theater, film and media sciences, art history, musicology, journalism, philosophy, yes, Bohema is for you." Das heißt, wenn im Moment bzw. in der Vergangenheit ein Fach studiert wurde, das mit Kunst oder mit Journalismus verbunden ist, dann passt ihr zu diesem Medium. Ist das nicht ein Widerspruch? Also inwiefern ist denn jetzt die akademische Ausbildung von Relevanz?
Schon, das ist ein Widerspruch. Danke, dass du es sagst. Das geht um das, was wir da in unserer Frequently Asked Questions geschrieben haben, ist es eher ein Filter an Menschen, die Interesse an Kultur haben. Und das haben wir gemeint. Natürlich müssten wir das wahrscheinlich überarbeiten. Aber die Idee ist, dass für uns die Menschen schreiben, die richtig Interesse an dieser Branche haben und richtig engagiert sind. Und einfach Leidenschaft dafür haben und die Menschen, die die Ausbildung in Theater, Film und Medien und Kunstgeschichte ausgewählt haben, sind loco. Also das sind die Menschen, denen ist egal.
Verrückt, meinst du?
Ja, sie werden keine Arbeit wahrscheinlich kriegen, oder?
Also das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen schwarz gemalt.
Das ist schwarz gemalt.
Wir drei haben ja auch eine Arbeit.
Das stimmt schon. Aber ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen so Tristesse nach meinem Abschluss. Aber ja, also die Menschen, die verrückt sind und einfach so viel Leidenschaft für Kultur haben. Und dann schreiben uns natürlich, also man muss sagen, ich trage keine Rosenbrille. Ich verstehe das. Obwohl wir versuchen, verschiedenste Menschen zu erreichen, an uns schreiben eh schon gefilterte Menschen, die Menschen, die
in der Bubble.
In der Bubble von Kultur, die Mut haben, was zu schreiben und das öffentlich zu schreiben. das ist schon ein Bubble. Also nicht viele Arbeiterinnen würden sich trauen, einfach an einem Magazin zu schreiben, der nicht zahlt. Hey, kann ich da bei euch was veröffentlichen? Es ist schon ein Privileg, das, was wir machen und unsere Branche.
Wie viele Zuschriften bekommt ihr denn da in etwa?
Die für uns schreiben wollen?
Mhm.
Also im Monat sicher 2-3, glaube ich, so im Durchschnitt. Ja, und dieser Pool an Leuten, die für uns schreiben, der wechselt sich auch schnell aus, eben weil es ein Sprungbrett ist. Manche denken vielleicht, sie schreiben es vielleicht doch nicht für sie. Oder viele finden auch, viele ziehen in andere Städte oder haben keine Lust mehr. Und es gibt auch tolle Beispiele, die dann irgendwie JournalistInnen werden und irgendwo oder im Kulturbereich arbeiten dann.
Diese Arbeit gibt euch ja jetzt sehr viele Berührungspunkte zu diesen jungen Menschen, die das Sprungbrett nützen und die so in die Kreativbranche oder in den Journalismus einsteigen wollen. Welche Hürden rund um diesen Einstieg werden denn besonders oft an euch herangetragen?
Darf ich fragen, was ist Hürden?
Herausforderungen.
Ah.
Also welche Probleme gibt's beim Einstieg?
Okay, gotcha.
Also ich glaube, das sehen wir vor allem erstmal daran, die Leute, die uns nicht schreiben, wie du eigentlich schon sagst, also Leute mit schwierigem finanziellen Hintergrund werden uns nicht schreiben, weil sie einfach nicht die Zeit oder haben da irgendwie, wie viel hast du, wenn ich jetzt irgendwie in meiner Freizeit da irgendwie freiwillig was schreibe? Also so diese Menschen, auch wenn wir jetzt das anders schreiben würden, würden wir, glaube ich, schwierig erreichen. Und das ist schade, aber es ist eine Tatsache bei uns. Und die dann an uns schreiben, welche Hürden haben sie? Ja, also das, was Lara eben in diesem schon zitierten Artikel geschrieben hat, dass man überall erstmal gratis schreiben muss, ist immer natürlich ein schwieriger Moment, das anzuhören, weil wir natürlich auch nicht schreiben, zahlen meine ich. Und ja, aber das hören wir sehr oft und das ist ja alltäglich für uns alle. Und ich meine, in anderen Bereichen geht es uns ja genauso, dass es dann schwierig ist, davon zu leben am Anfang. Hm.
Den Artikel, den ihr jetzt schon zweimal erwähnt habt, den werden wir natürlich in den Shownotes verlinken.
Hey.
Und jetzt würde ich gerne ein bisschen über KI sprechen, das haben wir schon geschnitten. Seit Anfang des Jahres spricht man von der KI Demand Sense. Die soll anhand von Kennwerten, also zum Beispiel, ob ein Autor bereits bekannt ist oder wie gefragt gerade ein Genre ist, wie erfolgreich ein Verlag, errechnen, ob es sich lohnt, ein Buch zu verlegen. Ist diese KI in euren Augen eine Bedrohung oder eine Chance?
Also ich kenne diese KI jetzt nicht, sorry, dass ich da unter educated bin. Also die schaut sich Themen an und dann für Verlage ist es wichtig, schreiben wir dann ein Buch oder nicht?
Genau. Da kann ein Verlag vorhersagen, wenn er ein Manuskript bekommt, mithilfe der KI kann vorhergesagt werden, lohnt sich das überhaupt, da jetzt Geld ins Verlegen dieses Manuskripts zu investieren?
Also das bisschen, was ich über Verlagswesen und die Literaturszene weiß, das sagt mir, dass es schon lange so ist, nur halt ohne KI, dass das Marktforschung und dass diese freie Kunst, aber das kenne ich jetzt aus meinem Studium, aus der Musikwissenschaft, dass dieses Bild von dem freien Beethoven, der da irgendwas schreibt und der freie Künstler ist, das ist in irgendwie 5% der Musikgeschichte so und 95 gibt es einen Auftragsgeber und einen ökonomischen, wirtschaftlichen Hintergrund, warum da ein Kunstwerk entsteht und wie es dann entsteht und welches Kunstwerk das wird. Also das war, glaube ich, immer schon so, aber ich glaube, gut war das nicht unbedingt, auch früher nicht. Und wenn da jetzt noch die KI einsteigt und das uns dann diktiert, ich finde es ein bisschen bedrohlich, muss ich sagen. Aber ja, ich hatte schon Momente, wo ich wirklich panische Angst hatte vor der Zukunft wegen der KI. Und wenn ich jetzt so ganz rational draufschaue, jetzt Alexandra ist Grafikdesignerin und Videomakerin und ich bin schreibender Mensch. Das sind die Sachen, die scheinbar am schnellsten ersetzt werden können mit der KI. Und ich würde jetzt nicht so gerne ersetzt werden. Aber ich hoffe drauf, dass das letztendlich das große Publikum, was es haben will, sind menschliche Stimmen und Erfahrungen und Geschichten. Und ja, und das wissen ja viele auch nicht, die dann diese ganzen Bücher kaufen, ob das von der KI entschieden wurde oder nicht. Aber vielleicht wäre es gut, wenn sie es wissen würden und darauf bestehen würden, dass Sachen doch von menschlichen Minds entschieden wären.
Da wird sich sicher noch einiges entwickeln. Und es gibt ja auch schon viele Studien dazu, wie es den Menschen damit geht, so wie du es angesprochen hast, dass KI möglicherweise ihre Arbeit obsolet macht. Und durch die Bank gibt es eigentlich sehr ähnliche Ergebnisse, dass da doch mehr als die Hälfte sich Sorgen machen, dass die Arbeitsplätze weniger werden. Gleichzeitig gibt es dann beispielsweise vom Weltwirtschaftsforum wieder Zahlen, die sagen, ja, Jobs werden schwinden, aber es werden netto dann doch, ich glaube 80 Millionen waren es ungefähr, neue Jobs entstehen. Eine Verschiebung wird es in jedem Fall geben durch die KI, das steht außer Frage. Welchen Rat würdet ihr denn in all diesem Kontext, wie es ihn jetzt gibt, an junge Schreibende geben, die sich gerne eben im Journalismus oder im Schriftstellertum einen Namen machen wollen?
Be yourself.
Sei du selbst, das ist schön.
Ja, eben, sei du selbst eine echte menschliche Stimme und ja, ich meine, also konkret an schreibende journalistisch schreibende Menschen, ja, don't give up, es wird schon werden. Viel pitchen, viel schreiben, viel verschiedene Medien versuchen und irgendwo gibt's dann ein Spot für jeden, glaube ich, und jede.
Apropos viele Medien. Ich darf da an der Stelle gleich ein Stückchen aus eurem Editor Statement zitieren. Da schreibt ihr: Wir schätzen die journalistische Qualität, die einige größere Medien in Österreich zeigen. Gleichzeitig streben wir danach, unsere eigene stilistische Nische zu finden und uns von Standards unabhängig zu halten, die von Gruppen gesetzt werden, mit denen wir uns nicht identifizieren. Zitat Ende. Gruppen, mit denen ihr euch nicht identifiziert. Könnt ihr das konkretisieren?
Alte weiße Männer. ja, schon ein bisschen, aber das war grob gesagt, aber also nichts gegen ältere Generationen. Sie haben auch viele Vorteile und kennen sich viel mehr aus in manchen Sachen als wir. Und den Journalismus, mit dem wir aufgewachsen sind, ist absolut zu schätzen. Aber die strukturelle Problem von Medienbranche und von Kulturbranche, die oft öfters von älteren weißen Männern geführt würde, das ist problematisch.
Und generell die Machtstrukturen, die sehr hierarchischen und.
Ja, ganz genau, ganz genau. Also es gibt eine Hierarchie, oben da steht ein weißer Mann und hat keinen Kontakt mit den richtigen Welt, mit den Realität, was den Menschen interessiert, welche Probleme sie haben, was den stört, wer sie sind. Und vor allem in Kulturbranche ist es so wichtig, weil Kultur erzählt in so vielen Sprachen über die Probleme, die wir in dieser Welt haben und eigentlich die Lösungen gibt zu diesen Problemen. Und da würde ich gerne mehrere Menschen haben, Diversität, ja, Diversität brauchen wir wirklich. Ich glaube, I have lost my red thread.
Den roten Faden verloren.
Aber hoffentlich, das macht ein bisschen Sens, oder?
Ja, ist natürlich polemisch formuliert da und manchmal ist uns auch wichtig, in diesem Projekt anzuecken und ein bisschen jung und wild zu sein und aber wozu wir wirklich stehen, eben diese Strukturen und auch stilistisch, was wir schon erwähnt haben, dass es uns wichtig ist, dass das ein bisschen lockerer und lustiger ist. Einfach, ja.
Weil ihr die alten weißen Männer angesprochen habt und wie präsent sie in euren Augen sind in Medienhäusern. Da gibt es ja jetzt auch schon zahlreiche Häuser, die auf Frauen in der Chefredaktion setzen. Mir fallen da beispielsweise Profil oder Upper oder News ein. Ist das in euren Augen ein Schritt in die richtige Richtung oder ist das Problem per se die Machtstruktur?
Also ich finde, es ist definitiv beides. Aber es ist natürlich toll, wenn es nicht mehr nur Männer sind, die Medienhäuser leiten. Aber also ich finde, es ist ziemlich ähnlich im Journalismus und in der Kultur und das ist für uns ja beides sehr wichtig. Und dass es immer diese Intendanten gibt und diese, klar, manche würden sagen, das sind komplizierte Strukturen und da muss es jemand sein, der das Ganze überblickt und von vorne irgendwie von ganz oben leitet. Aber dass wir da immer noch, also Leitungsteams gewinnen, glaube ich, und ein bisschen flachere Strukturen auch und da mehr zu sehen, wäre uns sehr wichtig. Daneben, dass es in diesen alten Strukturen dann hier und da Frauen auftauchen, ist schon mal toll, aber ja.
Das ist sehr wichtig, was du gerade angesprochen hast. So diese horizontale Leitungsstrukturen sind super wichtig. Und das Problem ist nicht, dass es keine Frauen in den Leitungspositionen gibt. Das ist auch ein Problem. Aber grundsätzlich, es sind die Regeln und die Strukturen, die damals kreiert wurden von den weißen Männern in der Macht mit Akademiker-Hintergrund, mit Geld und so. Und diese Strukturen ändern sich kaum. Es gibt jetzt Frauen in der Leitungsposition, aber die leiten halt dieselbe Strukturen und dieselbe Gebäude sozusagen, denselben Fundament. Und wir versuchen in Bohemia das ein bisschen anders zu gestalten, dadurch, dass wir ein Leitungsteam haben und ja, wir sind Co-Chefredakteurinnen, aber an sich entscheiden wir alles zusammen. Aber das war auch ein Challenge. Das ist nicht so einfach, und wir machen auch Fehler, weil es ist tatsächlich sehr schwierig, aus deinem Kopf diese Machtstruktur rauszuwerfen und zu sagen, okay, ja, wir sind jetzt Gründerinnen, aber wir geben unsere Macht weiter an die Leitungsteam. Das ist manchmal sehr schwierig, finde ich.
Ja, das einfach im Kopf, das zu sagen ist ganz einfach, aber das zu tun ist nicht so automatisch. Ja.
Wie sieht denn eure Vorstellung von einer horizontalen Machtstruktur in einem Medienhaus aus?
Ich meine, wir kennen uns in so einem kleinen Medienhäuschen aus, was das Bohemia ist. Und da funktioniert es ja ganz gut, eben zu sechs immer zusammenkommen und alle großen Fragen zu sechs zu entscheiden. Aber schon da merken wir, dass wir uns dann unterteilen müssen und dann gibt es eine Finanzgruppe und eine, keine Ahnung was, Gruppe und Redaktionsgruppe. Und sobald es eine Gruppe ist, ist auch die Macht irgendwie da. Und klar, man kann am Ende dann darüber entscheiden, aber das ist schwierig. Wie tun wir das?
Ja, es ist schwierig, weil das macht alles langsamer. Hätten wir zwei, die alle Entscheidungen getroffen, dann könnten wir das am Abend beim Essen so, hey, was machen wir da? Ja, das. Okay, great. Nein, wir müssen eigentlich mit den sechs anderen Personen reden. Sechs, nein,
ja,
weniger.
Also, oh. Ja.
Und fragen. Und alle haben unterschiedliche Meinungen. Und das dauert alles sehr lang. Und ich glaube, da muss man schon mehr Energie, also viel Energie und viel Kraft und viel Zeit da reinstecken, damit das funktioniert. Und bei uns, also unsere Modelle finde ich eigentlich ganz schön, dass wir vertrauen unsere Ressortleiterin mit der Branche und mit der Redaktion und alles. Weil wir vertrauen diesen Menschen. Wir finden sie geil, wir finden sie schön, wir finden sie talentiert und intelligent. Und da müssen wir nicht so viel nachfragen. Also do your thing. Und dann muss man immer so Cross-Reference machen, Double-Checking und so ein bisschen mehr so diese Zusammenarbeit, so Gruppenarbeit an den Texten und so.
Danke für diesen Einblick in eure Struktur. Wir haben jetzt auch schon mehrmals das Thema Diversität gestriffen. Und wenn man durch eure Teamseite blättert, dann fallen einem vor allem weiblich gelesene Personen auf. Wie divers ist denn eure Redaktion?
Ja, also die ist so divers, wie wir es schaffen, diverse Menschen anzusprechen oder die uns dann schreiben und mitmachen wollen. Und das liegt dann an uns, offener zu sein und eben vielleicht diese frequently asked questions zu ändern und nicht nur AkademikerInnen anzusprechen. Und die ist semi-divers im Endeffekt, würde ich sagen. Das liegt uns am Herzen, aber wie viele anderen Sachen ist es aufbaufähig.
Habt ihr einen Plan oder eine Vorstellung, wie sich mehr Diversität in eure Redaktion bringen lassen würde?
Wir haben viel drüber gesprochen und wir haben keine Ahnung.
Naja, ich meine doch, also die Tatsache, dass wir andere Sprachen, also momentan Englisch erlauben und zum Schreiben und zum Lesen und dass wir versuchen, mit unserem Statement zum Beispiel klarzustellen, dass wir offen sind und dass wir gendern, dass wir ein Gefühl geben, dass wir ein weltoffener Ort sind, wo man sich sicher fühlen kann. Das ist ein Schritt, aber ja, da könnten noch sicherlich einige andere Strategien.
Ja, und natürlich, welche Themen, worüber wir schreiben.
Ja. Und wenn dann Leute sehen, hey, die schreiben über queer Themen oder Kolonialismus, whatever, dann haben die das Gefühl, vielleicht, ja, das ist ein Ort, wo man damit machen könnte.
Apropos queere Themen bzw. koloniale Themen, für junge AutorInnen und LeserInnen wollt ihr, wie ihr angibt, einen Safe Space schaffen, also einen Ort, der sicher ist. In der queeren Community werden aber jetzt vermehrt Stimmen laut, die sagen, einen Safe Space, den gibt's gar nicht. Maximal einen Safer Space, also einen Raum, der sicherer ist als die Alltagswelt, aber eben nicht komplett sicher. Wie steht ihr dazu?
Ja, da werden wir sicher nicht widersprechen.
Nein.
Das ist schwer und ja, wir versuchen unser Bestes zu tun und das ist sicherlich nicht genug, aber ja.
Ja, man sieht das alles in zum Beispiel mit der Wiener Festwochen-Plakaten, die zerstört wurden oder faschistische Aussagen da bemalt. Das zeigt, dass den Public Space, den wir haben, den Stadt, irgendeine Public Raum, ist nicht offen für queere Personen, weil sie, wenn sie versuchen, den Platz zu nehmen und diese Space zu erobern, das ist kein gutes Wort, aber hoffentlich versteht ihr, was ich meine, dann bekommen sie einen Widerstand von Menschen und die Menschen, die sagen, nein, das passt für uns nicht, ihr sollt irgendwo privat, ganz leise existieren, wir tolerieren euch, aber wir akzeptieren euch nicht. Und da verstehe ich ja voll, dass es kein Safe Space gibt, es gibt Safer.
Und sicherlich, wie du meinst, mit Plakaten, so weil es öffentlich wird, auch wir haben, auf der Website ist die Kommentarfunktion zum Beispiel jetzt ausgemacht seit einer ganzen Weile, weil da auch Sachen kamen, die wir nicht moderieren konnten oder wollten mit unseren Ressourcen. Aber auf Instagram gibt es ja wohl die Kommentarmöglichkeit und das kann man teilen und mitmachen. Und sobald man die ganze Öffentlichkeit reinlässt, ist der Space nicht mehr ganz safe, weil klar, wir versuchen das zu moderieren und zu löschen, was rassistisch ist oder sowas, aber ja, das ist, da verstehe ich voll, was die queer Community meint, dass nichts ganz safe ist.
Das ist natürlich auch ein höchst politisches Thema. Ihr selbst gebt an, dass ihr zwar nicht über Politik schreibt, per se, aber dass ihr schon der Meinung seid, Kunst sei politisch.
Auf jeden Fall, ja.
Welche
ja.
Rolle spielt denn Kunst in der Politik oder umgekehrt Politik in der Kunst?
Ja, manchmal bekomme ich Panik, wenn ich denke, welche Rolle spielt Kunst und Kultur in Politik? Weil man sagt sich die Sachen, ja, wir sind wichtig, das, was wir machen, ändert der Welt und hilft den Menschen und so. Aber dann bekomme ich manchmal Panik und denke, ja, wir sind eigentlich nutzlos, also wirklich, so in Wirklichkeit. Aber es ist immer so diese Balance zwischen, ob wir useful oder useless sind.
Also ob ihr nützlich oder nutzlos seid.
Aber dass Kunst an sich politisch ist, ist, glaube ich, recht eindeutig, dass das spielt immer eine Rolle. Und das versuchen wir in unseren Texten auch immer reinzuspielen. Aber ja, das, was du sagst, ist, das fühle ich auch sehr oft. Keine Ahnung, wie letztes Jahr zum Beispiel da die Festwochen, die dann diese Riesenprozesse gemacht haben. Und dann hat die FPÖ trotzdem ein Rekordergebnis, war es doch, glaube ich, oder? Und stärkste Kraft geworden. Vielleicht war es kein Rekordergebnis. Anyway. War es, na schau, ja. Und ja, die haben doch alles gemacht. Das ist das größte Festival in Wien zumindest. Und ja, das ist schwierig. Was hat da Kunst noch eine Wirkung? Trotzdem hat es eine Wirkung und auch eine politische und dementsprechend schreiben wir sehr wohl auch politische Texte, auch wenn es offiziell um Kultur oder um Kunst geht.
Danke für eure Einschätzung dazu. Das war jetzt natürlich schon sehr, sehr global betrachtet auf der Metaebene. Ich möchte zum Schluss noch einmal ein bisschen konkreter werden und einen Blick in eure nahe Zukunft werfen. Ihr habt gesagt, jetzt ist ein Wendepunkt für euer Magazin da, unter anderem, weil ihr und Personen in eurer Ressortleitung Studien abgeschlossen haben. Welchen Einblick könnt ihr uns denn geben? Wie wird's weitergehen?
Ich glaube, Inhaltlich wird es erstmal ähnlich weitergehen. Also vielleicht wird es nach außen erstmal, auch wenn es gut geht, gar nicht so viel anders werden. Das wird nur für die Leute da hinten anders sein, wenn es eine fixe Finanzierung gibt für die Leute, die schreiben und die das organisieren. Und das wäre der allererste Schritt. Und wie wir das jetzt angehen, das ist zum einen Betriebsgeheimnis und zum anderen gibt es auch Details, die man dazu sagen kann. Es geht obviously um Förderung und um Kooperation, aber nicht nur um so konkrete kleine Kooperationen mit Festivals, sondern wir als größeres Visum auch nach einem Zuhause als Organisation, nach vier Wänden konkret, die wir noch nicht haben, was uns sehr fehlt für Interviews und Treffen. Und da sind wir an verschiedensten Sachen dran und hoffen, dass das im Herbst Schwung bekommt. Ja.
Ja, also schauen wir mal.
Das klingt ja nach einer aufregenden Phase.
Voll.
Lieber David, liebe Alexandra, ich bedanke mich vielmals, dass ihr uns heute so vielseitige Einblicke gegeben habt. Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt und alles Gute für eure Zukunft.
Dankeschön.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an treffpunkt@bühneneingang.at. Bühneneingang mit UE. Eure Nachrichten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Auf www.bühneneingang.at gibt es auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Für Mitglieder lassen wir uns auch immer wieder neue Packages einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.